Ja, ich bin Mario, wie Ludwig schon angekündigt hat, und ich freue mich, heute Morgen bei euch sein zu dürfen und euch dienen zu dürfen mit der Predigt, der Wortverkündigung. Ich komme, wie Ludwig gesagt hat, aus Gießen, gehe dort in die bekannte evangelisch-reformierte Gemeinde, also die Gemeinde, die ja auch hier dieser Gemeinde sehr nahe steht. Und wie gesagt, freue mich heute Morgen, euch mit dem Wort Gottes dienen zu dürfen. Wir wollen zu Beginn direkt auf das Wort Gottes hören und lesen dazu Psalm 2. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihm reden in seinem Zorn und mit seinem Grimm wird er sich schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dienet dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürnt und ihr umkommt auf dem Weg. Denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl allen, die auf ihn trauen. Das Wort Gottes. Was hat Gott mit der Auferstehung von Jesus Christus bewirkt? Was ist da geschehen bei der Auferstehung von Jesus Christus? Während wir als Christen oftmals daran denken, wie unser Herr Jesus, nachdem er nämlich stellvertretend für uns am Kreuz gestorben ist und nach 3 Tagen wieder aufgestanden ist von den Toten, zu neuem Leben erweckt wurde, während wir das gedenken, sehen wir um uns herum in der Welt oftmals etwas, was wir als Tod beschreiben müssen. Wir sehen zum Beispiel, wie in Ländern wie Irak und Syrien sich ein selbsternannter Staat Gottes festbeißt, der nicht nur meint, dort alle Menschengruppen terrorisieren zu müssen, sondern auch auf die zu hören und auch die zu töten, die nicht auf seine Propaganda hören wollen, sondern Gottes Volk sind, die Christen dort. Wir sehen auch andere Dinge, die geschehen und die uns fragen lassen, wo kommt dieser ganze Tod her? Zum Beispiel, wenn ein deutscher Pilot nicht nur sein eigenes Leben nimmt, sondern auch das von vielen anderen, ein Flugzeug zum Absturz bringt. Wir sehen auch zum Beispiel, wie in Nordkorea ein irrer Diktator sein Schreckensregime schon seit Jahren aufrechterhalten kann, jetzt in dritter Generationsfolge, und auch dort die Christen, das Volk Gottes, abschlachtet. Und auch bei uns in Deutschland sehen wir immer mehr, wie sich der Tod die Bahn bricht. Zum Beispiel wird in der Politik immer mehr gefordert, dass kranke Menschen, wenn sie am Ende ihres Lebens angekommen sind, die sich dann das Leben nehmen dürfen, wie es ihnen selbst passt, bei aktiver Sterbehilfe. Und das passt dann natürlich auch den meisten Krankenkassen, weil gerade das letzte Jahr in der Behandlung eines Patienten dann oftmals dann auch das teuerste ist. Und wir sehen auch, wie das Volk Gottes hier in Deutschland mit immer mehr Anfeindungen zu kämpfen hat. Und wenn wir jetzt nun an diesem Morgen Gottesdienst feiern, geht es vielen unserer Geschwister und Verwandten, auch Freunden im Herrn und nicht im Herrn, nicht gut. Einige haben Schmerzen oder andere leiden, körperlich oder darunter, dass ihre Seele erkrankt ist. Und wenn wir an diesem Morgen den Gottesdienst feiern, sehen wir um uns herum so viel Tod und Elend. Und dann ist die Frage doch an uns Christen, was ist unsere Antwort darauf? Was wir in der Schriftlesung von Apostelgeschichte 13 gehört haben, ist, dass der Apostel Paulus Psalm 2 auf die Auferstehung Jesu hindeutet. Und Psalm 2 weist uns auf eine Wahrheit der Auferstehung Jesu hin, die wir in unserer Verkündigung oftmals vernachlässigen. Die Auferstehung Jesu Christi bedeutet nämlich nicht nur, dass auch wir auferstehen werden. Wir sagen ja, Jesus ist auferstanden. Er ist der Erste, der auferstanden ist. Und weil er auferstanden ist, werden auch wir von den Toten auferstehen. Die Auferstehung Jesu bedeutet auch nicht nur unsere Rechtfertigung. Das, was Ludwig erklärt hat, dass weil Jesu auferstanden ist, wir erkennen können, dass Gott sein Opfer angenommen hat und wir gerechtfertigt sind. Das beides sind Dinge, die die Auferstehung Jesu sehr wohl bedeutet. Und auch sie auch sehr gut sind, aber das ist es nicht nur. Die Auferstehung Jesu ist außerdem die Erfüllung von Gottes Verheißung an sein Volk, dass am Ende eben nicht nur Tod, Schmerz und Chaos und die Mächte dieser Welt regieren werden, als Herrscher dastehen werden, sondern dass Gott selbst König sein wird. Ich verkündige euch daher an diesem Morgen das Wort Gottes unter dem Titel Gott ist endlich König. Gott ist endlich König. Meine Predigt hat drei Punkte. Der erste ist, die Ablehnung der Königsherrschaft Gottes ist unser Tod. Das ist im Psalm 2, die Verse 1 bis 3. Die Ablehnung der Königsherrschaft Gottes ist unser Tod. Psalm 2, die Verse 1 bis 3. Der zweite Punkt ist, die Einsetzung der Königsherrschaft Gottes ist unser Leben. Das ist im Psalm 2, die Verse 4 bis 9. Die Einsetzung der Königsherrschaft Gottes ist unser Leben. Psalm 2, die Verse 4 bis 9. Und der dritte Punkt ist, die Vollendung der Königsherrschaft Gottes ist unsere Hoffnung. Das sind die Verse 10 bis 12. Also die Vollendung der Königsherrschaft Gottes ist unsere Hoffnung. Verse 10 bis 12. Ich fange direkt an mit meinem ersten Punkt. Die Ablehnung der Königsherrschaft Gottes ist unser Tod. Ich möchte die drei Verse nochmal lesen. Die ersten drei Verse von Psalm 2. Warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander. Wir den Herrn und seinen Gesalbten. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Psalm 2 nennt man einen sogenannten Einsetzungspsalm. Was heißt das? In Psalm 2 geht es im Prinzip darum, dass der israelitische König von Gott selbst in Zion, also in Jerusalem, eingesetzt wird. Wir wissen ja, das Volk Gottes im Alten Bund, das Volk Israel, das immer ein König, und nicht immer, aber seit der Zeit Davids einen König hatte, dieser König wurde regelmäßig eingesetzt zu seiner Königsherrschaft. Und das geschah immer in Jerusalem, in Zion. Und wir können davon ausgehen, dass dieser Psalm, Psalm 2, immer wieder gesungen bzw. vorgetragen wurde, wenn ein neuer König in Israel eingesetzt wurde. Aber nicht nur das. Psalm 2 ist auch zusammen mit Psalm 1 die Einleitung in das gesamte Buch der Psalmen. Woher wissen wir das? Beide Psalmen sind die einzigen Psalmen, die keine Überschrift haben. Einzige Ausnahme ist der Psalm 43, das ist aber eigentlich der zweite Teil von Psalm 42. Und in beiden Psalmen geht es um das große Thema des Buches der Psalmen, nämlich die Treue zu Gott und zu seinem Gesetz. Und während wir in Psalm 1 sehen, wie das auf der Ebene des einzelnen Menschen stattfindet, wie der Gottlose und der Gerechte sich unterscheiden auf ihrem Weg, so sehen wir das in Psalm 2 auf einer sehr viel größeren Ebene, nämlich auf einer nationaleren Ebene. Hier sehen wir nämlich, wie die gottlosen Völker gegen Gott rebellieren. Nicht nur der einzelne Mensch, sondern die gottlosen Völker, gegen die sie sich auflehnen, gegen den, der Gott repräsentiert, nämlich den gesalbten König. Denn im alten Israel, da war es nicht nur so, dass der König einfach nur die Funktion hatte, zu regieren. Der König war ein Repräsentant Gottes, ein Repräsentant der Autorität Gottes. Denn Gott selbst hat den König eingesetzt und auch gesalbt. Und eine Rebellion gegen den König war somit auch eine Rebellion gegen den Gott Israels. Und genau das ist, was wir jetzt hier in Psalm 2 sehen. Die Völker, die toben und die lehnen sich auf gegen Gott und gegen den König, gegen Gott und gegen den König gemeinsam. Der Gesalbte meint hier den König, der bei seiner Einsetzung zum Herrscher vom Hohepriester Israels mit Öl gesalbt wurde. Und im Neuen Testament erfahren wir nämlich, wo wir eben gelesen haben in Apostelgeschichte 13, dass David diesen Psalm geschrieben hat, dass der Psalm von David stammt. Und das erklärt uns jetzt sehr viel darüber, was der Psalm eigentlich uns sagen will. Denn der König David, der hatte ziemlich viele Gebiete außerhalb von Israel erobert. Und er hatte diese Gebiete seinem Herrschaftsgebiet einverleibt. David hat zum Beispiel das Volk der Aramäer im Nordosten Israels geschlagen und erobert. Oder die Ammoniter, die Moabiter und die Edomiter im Osten und im Süden von Israel. Und diese Völker wurden dann Davids Vasallen. Was heißt das? Das war im alten Orient eine ganz gängige Politik. Wenn ein König ein Volk erobert hatte, dann gab es zwei Möglichkeiten, was man mit diesem Land machen konnte. Entweder dieses Land wurde Reichsgebiet, sprich das Reich wurde einfach größer, oder diese Länder wurden abhängig und mussten dann Tribut, Geld an David oder beziehungsweise an den König zahlen. Und diese Art der Politik war normal. Und diese Gebiete, die ich jetzt hier genannt habe, die waren von David abhängig in dem Sinne, dass sie eben Tribut zahlen mussten. Und genau das haben eigentlich auch diese Länder gemacht. Aber in Psalm 2 sehen wir jetzt, dass sich die Völker das einfach jetzt mal anders überlegen. Diese Tributzahlung ging meistens einher damit, dass die Könige dieser Völker dem König David einen Eid geschworen haben, ein richtiges Bündnis mit ihm eingegangen sind. Und sie brechen jetzt diesen Eid. Sie wollen nicht mehr abhängig sein von David. Und wenn es hier heißt, dass sie ihre Fesseln abtun wollen, dann meint es eben genau das, dass sie sich aus ihrer Position als Vasallen hinaus erheben wollen. Und eben nicht nur das. Denn auch die Könige dieser Völker haben hier verstanden, wie wir im Psalm 2 lesen, dass David eben nicht nur irgendein weltlicher König ist. Er repräsentiert den Gott Israels. Er repräsentiert Jahwe, den Herrn. Und das heißt hier in Vers 3, dass die Völker sagen, lasst uns ihre Bande zerreißen und ihre Fesseln von uns werfen. Also sie reden hier über Gott und den König. Die Völker stehen also auch unter der Herrschaft Gottes. Sie wollen diese Herrschaft nun abschütteln und lieber ihren eigenen Götzen nachlaufen. Und dass jetzt Menschen die Herrschaft Gottes abschütteln wollen und lieber ihre eigenen Herren sein wollen, das ist nichts Neues in der Menschheitsgeschichte. Ganz im Gegenteil. Das ist die erste Sünde, die Menschheit überhaupt jemals begangen hat. Der erste Mensch, Adam, hatte im Garten Eden die Aufgabe, über die Schöpfung zu herrschen. Wir lesen das in 1. Mose 1, Vers 26, dass der Mensch geschaffen wurde, um über die Schöpfung zu herrschen. Und nicht nur das, wir lesen auch im gleichen Vers, dass der Mensch als Bild Gottes geschaffen wurde und dass ihm das seine Autorität gab. Und das ist genau wie beim König David. David repräsentierte den Gott Israels und er hatte seine Autorität zum Herrschen über Israel und die Vasallenvölker auch vom Herrn. Und ebenso war es eben bei Adam. Als das Ebenbild Gottes sollte auch er herrschen. Hatte seine Autorität von Gott selbst. Aber Adam handelte nun nicht wie David. Er handelte genau wie die Heiden, von denen wir in den ersten drei Versen lesen. Der Mensch David wollte nämlich durch sein Aufbegehren gegen Gott und durch seine Sünde die Herrschaft Gottes abschütteln und lieber alleine herrschen, ohne Gott. Adam kannte nur ein Gebot. Der musste kein Tribut zahlen. Und dennoch meinte er selbst zu wissen, was gut für ihn sei. Er wehrte sich gegen die Herrschaft Gottes und beging die Ursünde, die erste Sünde, die Rebellion gegen Gott. Und wir alle wissen heute, was der Preis für diese erste Sünde war. Adam musste sterben und der Tod kam in die Welt der Menschen hinein. Das heißt, dass die Ablehnung der Königsherrschaft Gottes unser Tod ist. Sie ist der Tod für Adam, gewesen. Und gleich zu Beginn von Psalm 2 erfahren wir auch, dass die Rebellion der Heiden gegen Gott vergeblich ist. Die Herrschaft Gottes abzuschütteln, darin liegt nämlich Tod. Und wenn wir uns an diesem Morgen wieder umsehen, dann erkennen wir genau das. Der Tod um uns herum ist die Ablehnung der Königsherrschaft Gottes. Wenn Gott nämlich nicht mehr König ist, dann kann es uns egal sein, ob Menschen lieber leben sollten oder ob wir ihnen erlauben, sich selbst umbringen zu dürfen. Wenn wir nicht mehr davon ausgehen, dass Gott wirklich regiert, dann können wir uns eben anderen Götzen zuwenden oder anderen Religionen. dann ist es eben auch möglich, dass wir einen Staat aufrichten, mit dem wir eben selbst Recht sprechen. Mit dem es uns egal ist, was Gott und sein Volk anschreiben sollte. Und nicht nur das. Mit der Sünde kam auch der plötzliche Tod, aber auch das Sterben, das Leid, die Krankheit, die unser Leben immer wieder bestimmen. Und der Ursprung dessen, was wir um uns herum sehen und was uns vielleicht Angst macht, das ist die Haltung der Völker in den ersten drei Versen von Psalm 2. Es ist eben genau die Sünde, die Herrschaft Gottes ablehnen zu wollen, so wie Adam es getan hat. Deswegen dürfen wir an diesem Morgen nicht den Fehler machen, den Tod in unser Leben einzuladen, indem wir meinen, Gottes Herrschaft über unser Leben Stück für Stück abschütteln zu wollen. Was soll denn schon eine kleine Lüge, wenn wir dadurch nicht einen gewissen Vorteil haben? Was soll denn schon unsere Rechthaberei und unsere nicht vorhandene Bereitschaft, unseren Ehepartner zum Beispiel zu ehren? Oder was soll es schon, wenn wir an einem Sonntagmorgen vielleicht daran denken, dass wir Freunde und Verwandte eingeladen haben für den Tag und dass wir eben im Stress mal zu unserem Bruder oder unserer Schwester sagen etwas, was eigentlich gleichkommt mit dem Gebot, du sollst nicht töten. Es kann oftmals sehr schnell gehen, dass wir Gott eben nicht mehr lieben oder unseren Nächsten nicht mehr wie uns selbst. Dass wir die Herrschaft Gottes abschütteln über unser Leben, weil wir Sünde begehen, weil wir nicht tun, was Gott eigentlich von uns will, dass wir tun. Und das ist dann immer ein kleines Stück Tod, der in das Leben hineindringt. Und dann ist da auch noch die andere Seite, nämlich die, dass nicht wir, sondern andere Menschen die Herrschaft Gottes abschütteln und uns damit Leid zufügen. Zum Beispiel die Christen in Irak und Syrien, die müssen gerade jetzt darunter leiden, dass es dort Menschen sind, denen es egal ist, was Gott eigentlich denkt. Oder die Angehörigen der Opfer des Flugzeugabsturzes, der vor ein paar Monaten durch die Medien gegangen ist, haben eben dadurch Leid erfahren, dass ein anderer Mensch die Herrschaft Gottes über sein Leben abgeschüttelt hat und besser wusste, was gut für ihn ist. Und wir alle zumindest leiden immer wieder darunter, dass Adam uns die erste Sünde beschert hat. Und die Form des Leidens, die dadurch entsteht, dass jemand anders gegen uns sündigt, die kannte auch die erste Gemeinde in Jerusalem. Nachdem Johannes und Petrus, also die Apostel der ersten Stunde, vom Hohen Rat in Jerusalem gefangen genommen worden sind, weil sie von Jesus gepredigt haben in Jerusalem, also nachdem die Juden sie gefangen gesetzt haben, weil sie nicht hören wollten, was sie gesagt haben, da hat die Gemeinde in Jerusalem genau diese Verse aus Psalm 2 gebetet, weil sie jetzt hier wegen ihres Herrn Jesus Christus verfolgt wurden. Und weil sich hier die hohen Priester und die Schriftgelehrten Israels selbst von der Königsherrschaft Gottes losgerissen haben, weil sie die Gesalbten des Herrn Jesus Christus nicht anerkennen wollten, betet die Gemeinde in der Apostelgeschichte in Kapitel 4 genau das über die Autoritäten in Jerusalem. Warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Und sie beziehen es eben genau auf ihr Leid und die Anfeindung durch die Feinde Gottes, denen sie in Jerusalem begegnen. Und dann bleibt da immer noch die Frage, wie gehen wir dann jetzt damit um? Wie antworten wir darauf? Und das bringt mich zu meinem zweiten Punkt. Die Einsetzung der Königsherrschaft Gottes ist unser Leben. Die Verse 4 bis 9. Ich lese uns die Verse nochmal. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer. Und der Herr spottet ihrer. Einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn. Und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Ich aber habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Bitte mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Welt enden zum Eigentum. Du sollst sie mit einem eisernen Zepter zerschlagen, wie Töpfe. Sollst du sie zerschmeißen? Wie ich schon zu Beginn der Predigt gesagt habe, ist dieser Psalm ein Lied gewesen zur Einsetzung des Königs in Israel. Im alten Israel, da war es nämlich so, dass der König bei seiner Einsetzung zum König von Gott adoptiert wurde, kann man sagen. Also Gott und der König, wir stehen also von dem Moment an, in dem der König selbst seinen Thron besteigt, in einer Beziehung wie die Beziehung eines Vaters zu seinem Sohn. Wir können das in der Bibel noch in einem zweiten Buch, im Buch Samuel, sehen, nämlich im 7. Kapitel, wo Gott über den zukünftigen Nachkommen Davids Folgendes sagt: Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Genauso sehen wir das hier im Psalm 2, wo Gott den König David seinen Sohn nennt. Aber was wir noch im Psalm 2 sehen, ist Gottes Reaktion auf das Aufbegehren eben der Völker, von denen wir in den ersten Versen lesen. Er verlacht sie, macht sich über sie lustig. Und wie könnte Gott auch anders? Auf der einen Seite stehen dort diese menschlichen Könige, das sind wirklich kleine Völker gewesen, also Moab, Edom und so weiter, das waren wirklich kleine Reiche. Die waren nicht die großen Player in der Politik des alten Orients. Und auf der anderen Seite steht dann Gott, der König des Himmels. Und allein die Annahme, dass diese Könige jetzt einfach Gottes Herrschaft abschütteln könnten, die erscheint ja lächerlich genug. Aber Vers 5 macht deutlich, dass Gott hier nicht wirklich belustigt ist. Er wird wütend. Er spricht zu den Königen der aufbegehrenden Völker in seinem Zorn, heißt es hier. Aber was sagt jetzt Gott hier? Die Antwort Gottes auf das Aufbegehren der Völker ist die Ankündigung, dass Gott seinen König in Jerusalem eingesetzt hat. Das ist die Antwort. Ich habe meinen König in Jerusalem eingesetzt. Und dass es jetzt hier zunächst um den König David geht, das ist durch den Zusammenhang klar. Auch weil wir sehen, dass es hier um einen Ort geht, nämlich Zion, Jerusalem, dieser Berg, der da im Süden von Jerusalem sich erstreckt. Aber wir wissen jetzt, dass David sein Reich nicht halten konnte. Wenn wir die Geschichte Israels mal verfolgen, im ersten und zweiten Buch Könige oder im Buch der Chroniker, dann sehen wir das schon unter seinem Sohn Salomo. Diese Vasallenstaaten Moab, Ammon, Aram und Edom wieder unabhängig wurden. Und Israel an Macht und Bedeutung verloren hat. Und trotzdem wurde dieser Psalm wahrscheinlich immer wieder gebetet, wenn ein neuer König den Thron in Israel betreten hat. Und selbst dann, wenn es ein König war wie Manasse, der das Volk in den Götzendienst geführt hat und seinen Rücken Gott gegenüber kehrte. Warum reicht es dann aber hier, Gott den aufbrausenden Völkern scheinbar lediglich mitzuteilen, dass er seinen König in Jerusalem eingesetzt hat? Ja, David war sicherlich ein wichtiger König. Aber wenn wir jetzt nun das Alte Testament mal zu Ende lesen, werden wir feststellen, dass das israelitische Königtum, alle Könige Israels von Saul an, in seiner Ganzheit versagt hat, als das Volk schlussendlich ins Exil nach Babylon gehen musste. Das ganze Volk Gottes aus seinem Land weggenommen wurde und in das Exil gehen musste. Aber warum jetzt dieser Verweis? Ich glaube, dass der Grund für diese Antwort des Herrn ebenfalls im 2. Buch Samuel, Kapitel 7, zu finden ist. Im 2. Buch Samuel, Kapitel 7, da lesen wir nämlich ab Vers 8 Folgendes. Das ist, nachdem David Gott einen Tempel bauen will in Jerusalem, sagt Gott, er will diesen Tempel nicht von David gebaut bekommen, weil Gott verheißt David jetzt etwas über ihn und seine Nachkommen. Durch den Propheten Nathan. Und Gott spricht: Darum sollst du nun so zu meinem Knecht David sagen. So spricht der Herr Zebaoth: Ich habe dich genommen von den Schafherden, damit du Fürst über mein Volk Israel sein sollst. Und ich bin mit dir gewesen, wo du hingegangen bist, und ich habe alle deine Feinde vor dir ausgerottet und will dir einen großen Namen machen, gleich dem Namen der Großen auf Erden. Ich will meinem Volk Israel eine Stätte geben. Ich will es pflanzen, dass es dort wohne und sich nicht mehr ängstigen müsse und die Kinder der Bosheit es nicht mehr bedrängen. Und wie vormals, seit der Zeit, da ich Richter über mein Volk Israel bestellt habe, will ich dir Ruhe geben vor allen deinen Feinden. Und der Herr verkündigt dir, dass der Herr dir ein Haus bauen will. Also nicht David ein Haus für Gott, sondern Gott will David ein Haus bauen. Wenn nun deine Zeit um ist und du dich zu deinen Vätern schlafen legst, will ich dir eine Nachkommenschaft erwecken, der vor deinem Leibe kommen wird. dem will ich sein Königtum bestätigen. Der soll meinem Namen ein Haus bauen und ich will seinen Königsthron bestätigen ewiglich. Und ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Wenn er sündigt, will ich ihn mit Menschenruten und mit menschlichen Schlägen strafen. Aber meine Gnade soll nicht von ihm weichen, wie ich sie habe weichen lassen von Saul, den ich vor dir weggenommen habe. Aber dein Haus, dein Königtum, sollen beständig sein in Ewigkeit vor mir. Und dein Thron soll ewiglich bestehen. Was lesen wir hier? Es ist die Verheißung Gottes an David, sein Geschlecht, seine Familie und sein Königshaus, also seine Nachkommenschaft, einen ewigen Bestand haben werden. Diese Verheißung sagt, dass David ein Nachkommen haben wird, dessen Königsthron ewig Bestand haben soll. Und mit diesem König wird das Volk schlussendlich in Frieden leben. Und die Kinder der Bosheit, also die Feinde, die werden das Volk dann nicht mehr bedrängen. Die werden nicht mehr gegen das Volk rebellieren. Und was Gott dem David hier verheißt, ist, dass einst ein König auf seinem Thron antreten wird, unter dem eben das alles nicht mehr passieren wird. Und was wir jetzt hier vor uns haben, ist der Grund, warum der Psalm 2 bei der Einsetzung des Königs in Israel immer wieder gebetet wurde. Psalm 2 trägt nämlich diese Hoffnung des Volkes, dass einst einer kommen wird, der wirklich der Erbe Davids ist und der sein Reich aufrichtet, das wirklich den Frieden bringt, wo wirklich niemand mehr rebellieren wird, sein Erbe das Friedensreich aufrichten wird. Und gleichzeitig ist auch das der Grund, warum die Antwort Gottes an die Völker in Psalm 2 genug ist. Der Nachkomme Davids kommen. Unter diesem Nachkommen haben diejenigen, die jetzt Gottes Herrschaft abschütteln wollen, dann nichts mehr zu lachen. Denn dann lacht Gott wirklich zuletzt. Und wenn wir jetzt nun zu Vers 7 von Psalm 2 kommen, dann kommen wir zum wichtigsten Vers in diesem Psalm. Hier spricht nämlich jetzt nicht mehr Gott, sondern hier spricht der König, den Gott in Jerusalem eingesetzt hat. Sicher, das war zunächst David. Und ich bin mir sicher, dass David selbst diesen Satz gesagt und geschrieben hat. Das heißt, ich will den Ratschluss des Herrn verkündigen. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Doch dieser Satz wird auch jetzt von dem gesagt, der laut der Verheißung von 2. Samuel 7, die wir eben gelesen haben, kommen wird und David beerben wird. Deshalb hat das jeder israelitische König gesagt bei seiner Einsetzung, weil immer die Hoffnung war, dass das jetzt derjenige ist, dass er das jetzt endlich ist, der wirklich das Volk in Frieden regieren wird. Und diese Aussage, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, das meint eben nicht, dass Gott den König wirklich gezeugt hat. Oder dass er ihn so erschaffen hat, wie er einfach jeden Menschen geschaffen hat. Wie ich schon gesagt habe, war die Thronbesteigung in Israel gleichzeitig auch die Adoption des Königs von Gott. Wenn also Gott hier zum König sagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, was er damit meint ist, du bist mein gesalbter König, heute habe ich dich als König eingesetzt. Heute habe ich dich als König eingesetzt. Und wenn wir nun zwei Verse weiterlesen im Psalm, dann sehen wir auch, warum ich glaube, dass dieser König nicht bloß David sein kann oder irgendein anderer König in seiner Linie, der von ihm abstammt. Irgendein menschlicher König. Warum dieser Satz vor allem einem bestimmten König gilt. Denn dieser König, der regiert nach Vers 8 im Psalm 2 bis an die Enden der Erde. Und er hat die Welt als sein Erbteil. Und nach Vers 9 wird er alle seine Feinde zerschmettern können. Und David war zwar ein einflussreicher König, aber er war eben nicht ein König bis an das Ende der Erde. Und auch David war im Großen und Ganzen im Alten Orient auch kein großer Player der Weltpolitik. Und dennoch blieb die Verheißung von 2. Samuel 7 bestehen. Auch dann, als das Volk am Ende gescheitert ist und von Gott in die babylonische Gefangenschaft geschickt wurde. Und wenigstens dann muss klar gewesen sein, Moment mal, hier ist kein normaler König gemeint. Denn keiner der Könige Israels hatte wirklich den Ratschluss des Herrn vollkommen verkündigt und blieb ohne Sünde. David den Ehebruch mit der Bathseba begangen. Keiner der Könige Israels hat wirklich sein Herrschaftsgebiet bis an das Ende der Erde ausweiten können und alle seine Feinde zerschmettern können. Warum soll er das überhaupt tun? Das Volk Israel war dazu eingesetzt, den Namen des Herrn zu verkündigen bis an die Enden der Erde. Es sollte sein Gebiet ausweiten. Und als dann das Exil kam, da gab es noch nicht mal mehr Könige. Da wurde das Königtum einfach abgesetzt. Und spätestens jetzt muss klar gewesen sein, dass die Einsetzung dieses Königs in Vers 7 aus Psalm 2 noch kommen muss, dass sie noch gar nicht geschehen ist. Und dass der König, der da spricht, eigentlich noch nicht da war. Und genau das war die Hoffnung von 2. Samuel 7 und Psalm 2. Und was ist das jetzt für eine Thronbesteigung, von der wir im Psalm 2 eigentlich lesen? Welcher König besteigt da seinen Thron? Und genau das erklärt uns Paulus in seiner Predigt in Antiochien, in Apostelgeschichte 13, die wir heute in der Schriftlesung gelesen haben. Hier spricht er nämlich von der Verheißung, die Gott dem David in 2. Samuel 7 gegeben hat, dass aus seinem Geschlecht ein König kommen wird. Und Paulus erklärt uns auch, wer dieser König ist. Sein Name ist Jesus von Nazareth und er ist der König aus dem Geschlecht Davids, auf den das Volk Israel gewartet hat. Doch wie ist das nun mit der Thronbesteigung aus Psalm 2? Paulus sagt hier Folgendes in Antiochien, wir haben es heute schon gelesen. Wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte. Wie dann im 2. Psalm geschrieben steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Die Einsetzung Jesu als König, das ist seine Auferstehung. Dass Gott hier zu Jesus sagt, du bist mein König, heute habe ich dich gezeugt, spielt eben genau auf diese Thronbesteigung aus Psalm 2 an. In der Auferstehung Jesu von den Toten erfüllt sich das, was Gott dem David in 2. Samuel 7 1000 Jahre vorher verheißen hat. Sein Nachfolger Jesus hat in seiner Auferstehung den Thron tatsächlich bestiegen und Gott ist jetzt endlich selbst König. Die Auferstehung Christi ist die Erfüllung der Hoffnung, die Gottes Volk über all diese Zeit hatte und die sie immer wieder zum Ausdruck gebracht haben, indem sie Psalm 2 immer wieder gebetet haben, wenn ein neuer König eingesetzt wurde. Und Paulus schreibt zum Beispiel auch im Römerbrief, im 1. Kapitel, im 4. Vers, dass Jesus durch die Auferstehung von den Toten in Kraft als Sohn Gottes eingesetzt wurde. Nochmal, das heißt nicht, dass Jesus erst in seiner Auferstehung zum Sohn Gottes wurde, sondern das zeigt die Erfüllung von Psalm 2, wo der Anfang der Gottessohnschaft die Thronbesteigung durch den König meint. In seiner Auferstehung wird Jesus der König, der von seinem Vater in Psalm 2, Vers 8 die Völker als sein Erbteil erbitten kann und dessen Besitz bis an die Enden der Erde geht. Das war nämlich die Hoffnung dieser ersten jüdischen Christen wie Paulus, die das noch so im Kopf hatten, dass da einst einer kommen wird, der da wirklich sein Erbteil bis an die Enden der Erde aufrichten wird. Der stärker ist als all die finsteren Mächte und das Chaos, dass das Volk Gottes immer wieder bedrängt, wie die hohen Priester und Schriftgelehrten in Jerusalem. Und eben die, die meinen, dass sie sich in der Rebellion von Gottes Herrschaft losreißen können, genau die wird der ewige König, der Mensch und Gott ist, Jesus Christus, mit seinem Stab aus Eisen zerschmettern. In der Auferstehung wird Jesus zum König über die ganze Welt und eben alle darin enthaltenen Mächte. Er repräsentiert Gott nicht nur wie einst David, er ist selbst Gott. Und Christus ist dabei nicht nur ein König über uns, er ist ein König für uns. Er ist der starke König, bei dem wir Zuflucht nehmen können, vor denen, die gegen Gott und sein Volk jetzt rebellieren. Er hat die Mächte und Gewalten entwaffnet, heißt es in Kolosser. Er regiert jetzt bis in alle Ewigkeit. Und selbst der Tod, der durch die Rebellion Adams in die Welt gekommen ist, selbst der musste durch Jesus und seine Thronbesteigung seine Herrschaft abgeben und weichen. Die Rebellion der Menschen gegen Gott wurde von Christus eben für die aufgelöst, die sich jetzt zu ihm fliehen, die seine Füße küssen, wie es in Psalm 2 heißt. Für sie existiert der ewige Tod nicht mehr. Christus hat ihn in seiner Auferstehung weggenommen. Und deshalb ist seine Einsetzung seiner Königsherrschaft unser Leben. Die Einsetzung der Königsherrschaft Gottes ist unser Leben. Und wenn das Leid dieser Welt auf uns drauf fällt, dann dürfen wir wissen, wir haben einen König, der in Kraft, wie es in Römer 1, Vers 4 heißt, der in Kraft durch die Auferstehung zu seiner Herrschaft eingesetzt wurde. Wir dürfen wissen, dass keine Macht in dieser Welt, nicht einmal der Tod, diesen König davon abhalten kann, über uns und für uns zu regieren. Wir dürfen wissen, dass er einst, also in Zukunft, unsere Feinde mit einem eisernen Zepter zerschlagen wird, unsere Krankheiten und unseren Schmerz wegnehmen wird. Das ist unser König, der sein Leben für uns gab, sodass wir nicht mehr sterben müssen. Der unsere Rebellion und unseren Tod auf sich genommen hat. Er regiert jetzt, er regiert gestern, heute, morgen und in Ewigkeit. Und damit das ganze Volk Gottes darf an diesem Morgen wissen, Gott ist endlich König. Doch wann wird dieser König dem Leid jetzt wirklich ein Ende machen? Und das bringt mich zu meinem dritten Punkt. Die Vollendung der Königsherrschaft Gottes ist unsere Hoffnung. Das sind die Verse 10 bis 12 aus Psalm 2. Ich lese auch diese Verse nochmal. So seid nun verständig, ihr Könige, und lasst euch warnen, ihr Richter auf Erden. Dient dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg. Denn sein Zorn wird bald entbrennen, wohl allen, die auf ihn trauen. Christus ist jetzt als König eingesetzt und er regiert vom Himmel aus. Doch seine Königsherrschaft ist noch nicht vollendet. So wie das Volk Israel darauf gewartet hat, dass der wahre König von Psalm 2 überhaupt kommt, warten wir jetzt darauf, dass dieser König aus dem Himmel wiederkommt. Auch in der Offenbarung wird deshalb Psalm 2 zitiert. Psalm 2 ist der beliebteste Psalm des Neuen Testaments, wenn es um die Auferstehung geht. In Offenbarung 19, wo das Ende der Welt und das Wiederkommen Jesu aus dem Himmel beschrieben wird, wird ein Wort aus Psalm 2 zitiert, nämlich, dass der König die Völker einst mit einem eisernen Zepter zerschlagen wird, um deutlich zu machen, dass Gott am Ende seinen Feinden wirklich seinen Zorn spüren lassen wird. Genauso wie Gott zu seiner Verheißung treu war, dass er einen König als Nachkommen Davids erwecken wird, dessen Thron ewig gilt. Genauso treu ist er auch, seine Verheißung wahrzumachen, dass Jesus aus dem Himmel wiederkommt und tatsächlich die Feinde Gottes auslöscht. Wenn wir dann also auf den Tod und das Leid antworten wollen, dann können wir damit antworten, dass die Vollendung der Königsherrschaft Gottes unsere Hoffnung ist. Es mag noch immer so sein, dass der islamische Staat wütet. Es mag noch immer so sein, dass ein verrückter Diktator in Nordkorea sein Unwesen treibt. Es mag auch noch immer so sein, dass tragische Unglücke passieren. Aber wir wissen und hoffen, dass die Herrschaft Gottes vollkommen gemacht wird am Ende der Zeit. Und deshalb gelten die Worte von Psalm 2, Verse 10 bis 12, die ein Aufruf sind an all diejenigen, die noch immer versuchen, Gottes Herrschaft über ihr Leben abschütteln zu wollen. Es ist eine Warnung und ein Rat, damit aufzuhören, dem Herrn stattdessen zu dienen, indem wir ihn lieben und die Füße seines Sohnes küssen. Und die Vollendung der Königsherrschaft Gottes ist genau deshalb unsere Hoffnung. Denn dann werden alle, die bei Christus Zuflucht nehmen, glücklich sein und ihr Leid wieder ein Ende finden. Und die Feinde Gottes, diejenigen, die seine Herrschaft abschütteln wollen, werden zerschmettert werden. Wir dürfen wissen, dass Gott König ist, weil Christus in seiner Auferstehung zum König eingesetzt wurde und dürfen leben, weil er den Tod so überwunden hat. Und mit dem Volk Gottes zu Davids Zeiten dürfen wir gemeinsam bekennen, dass wir Hoffnung haben, denn Gott ist endlich König in seinem Gesalbten, Jesus Christus. Amen.
Amen.